Ich wünsche euch einen guten Morgen und einen gesegneten Sabbat und eine lebendige Erfahrung mit unserem Heiland und Herrn. Es ist schön, mit euch hier diesen Sabbat zu verbringen. Wenn wir zurückschauen in die letzten Monate, hatten wir bestimmt mehr oder weniger Entzugserscheinungen. Gemeinschaft fehlt einfach und einfache Videokonferenzen oder Zoom-Konferenzen sind einfach nicht das, was uns aufbaut. Und es gibt ja viele Filme, die wir in den letzten Monaten gesehen haben oder Predigten. Und es gibt auch einen Film, über den möchte ich kurz sprechen, und zwar der Film mit dem Titel 6000 Punkte für den Himmel. Es ist ein Film von einem Herrn Weber und er träumt, dass er gestorben ist. Und er sieht einen Mann hinter einem großen Schreibtisch und hinter ihm ein ganzes großes Bücherregal voll lauter Büchern. Und der Mann sagt zu ihm, du kommst hier in den Himmel, wenn du 6000 Punkte hast. Und der Herr Weber, der ist sehr engagiert, weil er denkt, er ist ein guter Mensch, und zählt auf, was er alles Gutes in seinem Leben getan hat. Und zum Schluss kommt er auf 35 Punkte, weil der Mann hinter dem Schreibtisch alles zerredet hat. Und Weber fragt dann enttäuscht, ja, wo kommen die denn alle her, die hier im Himmel sind? Was haben die denn richtig gemacht oder falsch gemacht? Und Weber sagt, es gibt einen Menschen, der hat ihnen einen Gutschein gegeben für den Himmel. Und Weber fragt, ja, wie komme ich denn zu diesem Gutschein? Und der Mann hinter dem Schreibtisch sagt dann, das ist ein Geschenk. Und der Mensch, der hat auf dieser Erde die Vollkommenheit und die Reinheit und die Echtheit gelebt und er gibt dir und allen Menschen einen Gutschein von 6000 Punkten. Und dieser Mensch war Jesus Christus, der die Schuld für dich immer bezahlt hat. Und dann sagt er weiter, wir haben alles, was du gemacht hast, in Büchern aufgeschrieben. Das Gute und das weniger Gute. Und wenn wir das jetzt miteinander vergleichen und dann 6000 Punkte übrig bleiben, dann kommst du in den Himmel. Soll ich jetzt die Bücher holen? Weber sagt, ja, wo kommen denn die Menschen überall her? Haben die genug Geld gehabt, um den Eintritt in den Himmel zu bezahlen? Und der Mann hinter dem Schreibtisch sagt, du hast immer noch nicht begriffen. Es geht darum, dass du diese 6000 Punkte geschenkt bekommen hast von Jesus Christus und er hat diese Schuld für alle Menschen beglichen. Es gab diese 6000 Punkte ganz umsonst. Dann wacht Weber auf, schweißgebadet, weil seine Frau ihn angestoßen hat. Und er erlebt oder er sieht, dass es ein Traum war. Und er ist sehr froh, dass es nur ein Traum war. Und am Schluss dieses Filmes kommt eine Szene, dann kommt die Stimme aus dem Hintergrund und sie sagt, bis bald, bis bald. Dann endet dieser Film. Dieser Film wurde 2009 veröffentlicht. Und er beinhaltet eine sehr wichtige Frage. Was muss ich tun? Was muss ich Gutes tun, um in den Himmel zu kommen? Und diese Frage hat auch ein junger Mann, Jesus, gestellt. Und zwar den Predigttext finden wir in Matthäus Kapitel 19. Matthäus 19, nur ein einziger Vers, und zwar der Vers 16. Luther überschreibt das hier, der reiche Jüngling. Und hier heißt es im Vers 16, und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was muss ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Was muss ich Gutes tun, ich sage es mit meinen Worten, um in den Himmel zu kommen? Die Frage an dich persönlich, hast du diese 6000 Punkte gerade schon? Einmal gerettet, immer gerettet? Entspricht das diese fiktive Geschichte der Wahrheit? Eine der großen Täuschungen unserer heutigen Zeit ist, dass die Gerechtigkeit Christi nur durch die Rechtfertigung aus Glauben besteht. Die andere große Täuschung ist, dass die Gerechtigkeit Christi oder der Weg mit Christi das ist, was zählt. Die Bibel spricht von Heiligung und oft konkurrieren diese beiden Aussagen, Gerechtigkeit aus Glauben und Heiligung, und dadurch entstehen manchmal Spannungen, Frustration, Angst, Depressionen und auf der anderen Seite Freude und Unbekümmertheit. Was ist also der Maßstab? Die Gerechtigkeit, die Christus schenkt, oder der Weg mit Christus oder beides zusammen? Die Gerechtigkeit Christi, die wir im Glauben annehmen, ist die Basis, die Grundlage. Und der Weg, den wir mit Jesus gehen, ist die Wurzel, ist die Frucht daraus. Das heißt also, muss immer alles, beides vorhanden sein. Einmal die Wurzel und einmal die Frucht. Gottes Maßstab für uns ist das schuldlose Leben Christi in seinen 33,5 Jahren hier auf der Erde. Punkt. Soweit die Theorie. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Du hörst das Evangelium von Jesus Christus und du erkennst, dass Jesus der einzige Retter auf dieser Welt ist, der dich wirklich befreien kann. Und du kommst zum Kreuz und legst alles zu Füßen, aber das Kreuz, das macht dich nicht frei. Oder das erlöst dich nicht, sondern das, was daran geschah, das bringt Erlösung. Wenn du in deinem Leben in seinen Tiefen und deinem Versagen erkennst, was du für Schuld auf dich geladen hast, und du erkennst, dass Christus der einzige Weg ist, von dieser Schuld wegzukommen, und du kommst zu ihm und bekennst das, dann macht er dich in diesem Augenblick frei. Du bist ein Kind Gottes geworden und die Bibel nennt das Wiedergeburt. Du stehst vor Gott, als ob du nie gesündigt hättest. Und du hast dieses, die Bibel spricht von einem weißen Kleid der Gerechtigkeit von Christus bekommen. Egal, ob du ein Mörder bist oder ein Ehebrecher oder einer, der egoistisch sein Leben lebt, oder ein Betrüger, oder ein notorischer Lügner, oder ein Rechtsfahrer und Linksüberholer, oder einer, der rot über die Ampel fährt oder über die Ampeln geht, egal. Wenn du zu Jesus kommst, dann nimmt er dich so an, wie du bist, und du bist gerechtfertigt vor ihm. Er sagt nicht, du musst erst deine Sünden und deine Laster aufgeben. Du musst aufhören, dieses und jenes zu tun. Und vor allen Dingen, du musst den Zehnten zahlen. Dann nehme ich dich an. Das ist nicht das Evangelium. Johannes definiert es ganz deutlich. Johannes Evangelium, 1. Kapitel ab Vers 10. Er war in der Welt, also Jesus. Und die Welt ist durch ihn gemacht, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihnen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glaubten. Welche nicht sind von dem Geblüt, von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen des Mannes, sondern von Gott geboren sind. Er nimmt dich augenblicklich an, wenn du zu ihm kommst und du sagst, lieber Heiland, ich möchte mit dir diesen Weg gehen. Ein Evangelist kommt nach seinem Vortrag zurück in sein Hotel und vor der Tür kauert ein junger Mann und weint und ist sehr depressiv. Und dieser junge Mann steht auf und sagt zu ihm: Ich habe deinen Vortrag erlebt. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Aber ich bin sicher, ich kann nicht vom Neuen geboren werden, weil ich ein bizarrer Sünder bin und Gott keine Gnade mehr für mich hat. Ich muss alles aufhören, was ich tue, Schlechtes tue, aber ich habe die Kraft nicht dazu. Ich liebe dieses bizarre Verhalten. Was muss ich tun, um ein Kind Gottes zu werden? Und der Evangelist antwortet: Du nimmst Christus als deinen Herrn und Heiland an, kommst zu ihm und der Geist Gottes wird dich führen und er wird dich leiten und wird dir zeigen, was du zu tun hast. Und der Heilige Geist wird dich auch in die Konsequenz führen. Du kannst augenblicklich ein Kind Gottes werden. Und die Frage ist: Willst du das? Willst du ein Kind Gottes werden? Und der junge Mann sagt: Ja, ich will. Und alle beide haben sich niedergekniet und der junge Mann hat ein Gebet gesprochen, hat Jesus alles, sein ganzes Leben hingelegt und hat gesagt: Du bist der Einzige, der mir hilft. Ich möchte mit dir diesen Weg gehen. Und Jesus vergibt. Und in dem Moment stehst du vor Gott, als ob du nie gesündigt hast. Du stehst vor ihm, weil du ein Kind geworden bist, weil du wiedergeboren wirst. Und der Evangelist gibt ihm eine Adresse für den nächsten Prediger und er sagt: Geh dahin, lern die Bibel und Jesus besser kennen und Menschen, die wiedergeboren sind, und bereite dich auf die Taufe vor. Es ist der Beginn eines neuen Lebens, wenn du diesen Schritt gehst. Es ist der Anfang, aber es ist nicht das Ende, sondern es geht erst richtig weiter. Es wird spannend werden und du wirst so viele Dinge erleben, die du nie in deinem Leben erträumt hattest, wenn du die Entscheidung für Jesus triffst. Er fängt ganz an, ganz langsam mit dir an. Das heißt also, er überfordert dich nicht. Er gibt dir nicht die komplizierten Lektionen zuerst, sondern er wartet auf dich. Er fängt mit dem Einmaleins an und nicht mit der Integralrechnung. Und er wartet vor allen Dingen auf dich. Und wenn du es verstanden hast, dann geht er erst den nächsten Schritt weiter. Er überfordert dich nicht. Er hat Geduld mit dir und auch mit mir, heute noch. Und er weiß, dass wir das Schlechte nicht tun wollen. Und dass wir den Weg mit Jesus gehen wollen, der nach oben zeigt. Egal wie oft du auf diesen Weg mit Jesus fällst, wenn du es möchtest, hebt er dich wieder auf. Er streckt dir seine Hand entgegen und sagt: Komm, mein Kind, ich helfe dir auf, wir gehen weiter diesen Weg. Wenn du das möchtest. Es ist der Weg mit Jesus, aber wir werden nicht denselben identischen Weg gehen, den Jesus hier auf Erden gegangen ist. Warum? Weil wir nicht Jesus sind. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Bist du innerlich aufgewühlt und sagt: Ich habe was anders gelesen und was anders gehört? Warte einfach ab. Ich wiederhole nochmal diese zwei Täuschungen, mit denen wir oft konfrontiert werden. Die eine Täuschung ergibt sich aus den Gedanken, dass nur die Rechtfertigung Christi im Glauben anzunehmen ist, die mir geschenkt wurde, und der Weg mit Christus, also die Heiligung, nicht. Die andere große Täuschung ist, dass wir durch diesen Weg mit Christus der Heiligung genau dasselbe identische Leben führen können, was Jesus auf dieser Erde geführt hat. Das ist nicht möglich, weil weil wir nicht Jesus sind. Hatte Jesus die Natur Adams vor oder nach dem Sündenfall? Er, Jesus, hatte eine göttliche und eine menschliche Natur. Und er war in allen Dingen genauso versucht wie wir heute. Es heißt, er ist in sündische Fleisch geboren worden. Und er hatte mit genau denselben Dingen, vielleicht in einer anderen Art und Weise, 2000 Jahre gab es dann andere Versuchungen wie heute. Er wurde konfrontiert damit und er hat ein sündloses Leben geführt. Kein Mose, kein Elia und kein Henoch konnten das und sind trotzdem schon im Himmel. Paulus sagt im 1. Thessalonicher 5, 23, Gott selbst, der Gott des Friedens, möge euch geben, ein völlig geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euch nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts Tadelswertes an euch ist. Was geschieht aber dann, wenn du auf den Weg mit Jesus fällst und dir eine blutige Nase holt? Was passiert dann? Was passiert, wenn du wieder zurückfällst in deine alten Gewohnheiten? Es bleibt die Gerechtigkeit Christi bei dir. Du fällst nicht aus dieser Kindschaft. Und wenn es dir leid tut, nimmt er dich an, wo du bist. Er wird dir diese Kindschaft nicht kündigen und er wird dich auch nicht enterben. Du bist immer noch sein Kind. Er sagt nicht, du bist nicht mehr mein Kind. Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Er wartet nicht darauf, dass du einen Fehler beginnst, um dir auf die Finger zu hauen. Jesus ist ein Arzt. Und ein Arzt geht ins Krankenhaus und fragt nicht, wie viel kann ich heute töten? Sondern er sagt, ich gehe heute ins Krankenhaus und frage, wie viel kann ich heute retten? Jesus kennt dein Herz und er kennt den Weg und er kennt deine Entscheidung, die du getroffen hast. Und er hat dir seine Gerechtigkeit geschenkt und er wird sie nicht mehr von dir zurückfordern. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Hast du was anderes gehört und gelesen? Gibt es viele Stellen, die dir sagen, was erzählt ihr mir einfach? Warte einfach ab. Die legitime Frage lautet, können wir die geschenkte Gerechtigkeit Christi wieder verlieren? Ja, wir können diese Gerechtigkeit wieder verlieren. Wenn wir Jesus zurückweisen, wenn wir nicht mit dem Weg mit ihm gehen wollen, wenn wir ihm sagen, ich habe keine Interesse mehr, die geh weg, du bist ein Lügner. Du bist ein handlanger Satan, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder es gibt etwas, was ich nicht aufgeben will. Ich sage nicht, ich kann nicht aufgeben, sondern ich sage, ich will nicht aufgeben. Der Heilige Geist arbeitet an unserem Herzen und er gibt uns nicht so schnell auf. Und er wirkt immer noch heute. Es gibt einen Augenblick oder einen Zeitpunkt, den ich nicht bestimmen kann und ich auch nicht das Recht habe, wo ich diesen Heiligen Geist zurückweise, weil ich ein verhärtetes Herz habe. Aber das ist ein Zeitpunkt, den ich nicht festlegen darf und muss, sondern das ist eine Sache, die Gott weiß. Ja, wir können diese Gerechtigkeit Christi wieder verlieren, indem wir diesen Weg mit Jesus nicht mehr gehen wollen. Ich sage, ich will nicht mehr diesen Weg mit dir gehen. Du bist ein Diktator, der mich an Fäden zieht. Ich will das nicht, ich will meine Freiheit haben. Gott hat uns einen freien Willen geschenkt, um Prioritäten in unserem Leben zu setzen. Wenn du den Wunsch hast, mit Jesus weiterzugehen. Wenn du den Wunsch hast, dass der Heilige Geist an dir wirken darf, dann wirst du diese Gerechtigkeit Christi nicht verlieren. Es gibt sicherlich Phasen in unserem Leben, wo wir eine gewisse Distanz zu Jesus haben. Aus welchen Gründen auch immer. Aber Jesus ist immer in Rufweite. Ein einziges Gebet genügt, ein Hilfeschrei genügt und er ist da und gibt dir seine rettende Hand. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht den Fehler machen, weil wir denken, wir müssen so werden wie Jesus. Aber das heißt nicht, dass wir in erkannten Verfehlungen und Sünden verharren dürfen bis zum Ende. Heiligung heißt, den Weg mit Jesus zu gehen, das anzunehmen, was der Geist Gottes dir aufs Herz legt und es mit seiner Hilfe in die Praxis umzusetzen. In der Theorie sind wir immer gut, aber wie sieht es denn in der Praxis aus? Wir sind auch hier auf eine Hilfe angewiesen, die aus unserer Möglichkeit liegt. Paulus hat selber erkannt und er sagt in Römer 7, 18, ich bin mir ja bewusst, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist da, dass das Vollbringen das Gute aber nicht. Und darum sind wir darauf angewiesen, dass diese Kraft nicht in uns liegt, sondern außerhalb. Es ist eine göttliche Kraft, ist, die uns das Wollen und das Vollbringen schenkt. Wenn dein Gewissen dir keine Fehler und Schwächen vorwirft oder zeigt, dann heißt das nicht, dass du wie Jesus bist. Denn wir brauchen ihn bis zum Ende dieser Zeit, bis zum Ende dieser Gnadenzeit als unseren Fürsprecher. Und wir brauchen diesen Heiligen Geist, mit dem wir zusammenarbeiten, damit unsere fleischliche Natur unter Wasser bleibt. Was meine ich damit? Luther hat einmal einen klugen Spruch gesagt, der mir, es ist ein Spruch, der die Wahrheit ist. Der alte Adam soll ersäuft werden, aber nimm dich in Acht, das Aas kann schwimmen. Wir stehen noch mit beiden Beinen auf dieser Erde und wir sind den Versuchungen ausgesetzt und wir erleben diesen Kampf zwischen Satan und Jesus. Aber Jesus ist Sieger und er lässt uns an diesem Sieg auch teilhaben. Und wenn wir in diesem Leben mitkämpfen, dann können wir sicher sein, Jesus ist Sieger und wir können an diesem Sieg teilhaben. Und diesen Sieg ist ein Versprechen. Es ist besiegelt worden durch das Blut Jesu. Und das Blut Jesu lügt nicht. Wir können teilhaftig werden an seinem Sieg. Wir haben alle noch Wachstumspotenzial in uns. Wir dürfen und können und sollten noch wachsen, weil wir sind noch nicht reif. Epheser 4, Abvers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer, damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrichten, so der Leib des Christus aufgebaut wird mit dem Ziel, dass wir alle in Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir mündige Christen werden, heranreifen, in der ganzen Fülle hineinwachsen, die Christus in sich trägt. Denn dann sind wir keine unmündigen Kinder mehr, die sich vom Wind aller möglichen Lehre umtreiben lassen und die wie Wellen hin und her geworfen werden. Dann fallen wir nicht mehr auf das Spiel von Menschen herein, die anderen in die Irre führen. Lasst uns deshalb fest zur Wahrheit und zur Liebe stehen und in jeder Hinsicht zu Christus, unserem Haupt, hin wachsen. Also wachsen ist eine ist eine Eigenschaft, die eines Christen würdig ist, die ein Christ einfach durchleben kann. Wachstum im Glauben. Es gibt Menschen, die sagen, wir müssen genauso wie Jesus werden. Das ist unmöglich, weil wir nicht Gott und Mensch zugleich sind. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Was hast du gehört? Was hast du gelesen? Vielleicht rebellierst du innerlich und sagst, was erzählt er mir hier? Warte einfach ab. Gott möchte, dass wir diese vollkommene Mannesreife haben, wie die Bibel es sagt. Dass wir reif und vollkommen werden in der Liebe zu Gott. Dass wir reif und vollkommen werden in der Liebe zu dem Nächsten. Dass wir reif und vollkommen werden, die Sünde nicht mehr zu lieben. Im Wachstum reif in der Liebe Christi werden und daraus ergibt sich alles andere. So einfach ist es, wäre es. Zurück zum Anfangstext. Matthäus 19, Vers 16. Ich lese den ganzen Kontext. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich über das, was gut ist? Gut ist nur eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selber. Ist euch aufgefallen, das sind alle die Gebote, die auf der zweiten Tafel stehen. Da sprachen die Jünger zu ihm, der Jüngling zu ihm, das habe ich alles getan, was fehlt mir noch? Jesus aber sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So gehe hin und verkaufe das, was du hast und gibst den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist der Schlüsseltext. Und komm und folge mir nach. Es geht nicht unbedingt um Geld oder Reichtum, sondern es geht darum, komm und folge mir nach. Da der Jüngling das hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn dann selig werden? Was antwortet Jesus darauf? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung, dich in die Hand Gottes zu geben. Es gibt keine Grenzen für das, was Gott mit dir tun kann, wenn du das möchtest. Außer wir wollen es nicht oder wir wollen das nicht mehr wahrhaben und nicht mehr daran denken, was wir mit Jesus schon erlebt haben in unserem Leben. Hast du zum Beispiel Offenbarung 14 in deinem Leben erlebt? Wie oft sprechen wir über Offenbarung 14 und über diese drei Engel? Hast du das erlebt in deinem Leben? Diese Botschaft müssen die Menschen hören, aber erst dann, wenn ich sie selber verstanden habe, wenn ich sie selber erlebt habe, wenn ich sie selber auslebe, dann kann ich diese Botschaft den Menschen bringen. Weil die Menschen wissen genau, bin ich ein Heuchler, bin ich einer, der nur redet oder es auch lebt. Wie würde denn diese drei Engelsbotschaft in drei Sätzen, wie würde die zusammenfassen? Versucht es mal. Es ist gar nicht so einfach, aber es ist doch einfach. Die erste, die Wahrheit über das ewige Evangelium. Die zweite, die Wahrheit über den Irrtum in dieser Welt. Und die dritte, die Konsequenz aus ersten und zweiten trifft die Entscheidung für die Wahrheit, für Jesus, folge ihm nach für die Ewigkeit. Ewiges Evangelium. Zwei Worte. Ewig bedeutet endlos. Es gibt keine Zeit. Evangelium, die frohe Botschaft, die Heilsbotschaft, die gute Nachricht. Und das ewige Evangelium besteht aus zwei Teilen. Erstens aus der Theologie. Ich weiß, dass dieses Wort einen negativen Touch haben kann. Dass alles sagt, was Theologie ist, ist nicht echt oder ist nur Theorie. Aber was bedeutet denn Theologie im wörtlichen Sinn? Die Lehre von Gott. Das, was Gott getan hat, zu erkennen und zu verkündigen. Und die Soziologie. Und dieses Wort hat auch einen negativen Touch, weil wir sagen, wir wollen kein soziales Evangelium, sondern wir wollen nur die Wahrheit verkündigen. Aber was ist denn Soziologie? Soziales Zusammenleben der Menschen in Gemeinschaft, auch in geistlicher Gemeinschaft, bedeutet also ewiges Evangelium, Heilsbotschaft und Ausleben dieser Botschaft. Diese beiden gehören untrennbar zusammen. Und ich habe mir die Frage gestellt, kann es sein, dass wir Evangelisation höher bewerten als soziale Seelsorge? Vielleicht wird mir jetzt Politik vorgeworfen und sagen, du machst Politik jetzt. Aber was ist denn Politik? Politik hat auch einen negativen Touch, den wir alle erleben in unserer heutigen Zeit. Aber was bedeutet denn Politik? Bezeichnet die Regelung der Angelegenheiten aller Organisationsformen des menschlichen Zusammenlebens durch verbindliche Entscheidungen. Es geht also darum, Entscheidungen zu treffen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Oder sind wir nur darauf fixiert, den Samen zu streuen und die Schriften wie Herbstblätter im Wind zu verteilen? Es wird gesagt, dass das unsere wichtigste Aufgabe ist. Und dass es unsere Existenzberechtigung ist, das ist richtig und wahr. Aber das andere genauso. Das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Wir müssen eine Ausgewogenheit haben in unserer Verkündigung. Als Jesus auf dieser Erde war, erkannte er, dass die Welt ein Ausleben des Evangeliums genauso notwendig hat, wie die Verkündigung des Evangeliums. Ein lebendiges Zeugnis von einem Christen, der mit Rat und Tat Menschen zur Seite steht und das tut, was er auch redet und was er spricht, ist ein Zeugnis für Menschen in unserer heutigen Zeit, die erkennen, irgendwas ist an dem anders. Und möchte erfahren, was das ist. Evangeliumsverkündigung durch Wort und Tat. Es muss also eine Ausgewogenheit da sein, die der Heilige Geist uns vermittelt. Es kann sein, dass es eine Zeit gibt, wo das Wort mehr im Vordergrund steht und das Soziale im Hintergrund. Aber es muss eine Ausgewogenheit da sein, die nicht ich treffe, sondern die der Geist Gottes trifft. Sonst sind alle Pläne, Unternehmungen, alle Aktivitäten fleischlicher Natur und der Satz kommt zum Tragen, hektische Aktivitäten ersetzen geistliche Windstille. Hektische Aktivitäten ersetzen geistliche Windstille. Eine, es gibt mehrere Aufgaben, aber eine unserer Aufgaben ist, dass wir die zur Gemeinde hinzugefügten ihnen Liebe geben, sie lieben, ihnen helfen, sie zu stärken, mit ihnen und für sie zu beten und dass wir gemeinsam miteinander in diesem Geist zu Christus hinwachsen. Auf der anderen Seite spielt es keine Rolle, was du Gutes getan hast und wie oft du es Gutes getan hast, weil du durch deine Taten nicht gerettet wirst. N. White schreibt in dem Buch Glauben und Werke, Seite 20, ich zitiere, wenn wir alles zusammennehmen würden, was der Mensch gut, heilig, edel und liebenswert ist, um dann den Engeln Gottes als Anteil der Erlösung der menschlichen Seele und als Verdienst zu präsentieren, würde dieser Vorschlag als Hochverrat zurückgewiesen werden. Zitat Ende. Ich möchte am Ende auch eine Zusammenfassung machen. Am Anfang stand die Frage, was muss ich Gutes tun, um in den Himmel zu kommen? Drei Punkte. Erstens, Gerechtigkeit und Rechtfertigung durch Christus ist die Wurzel, ist die Basis. Zweitens, der Weg mit Christus, die Bibel sagt Heiligung, ist die Frucht, welche Christus schenkt. Und es gehört beides zusammen. Und drittens, Verkündigung des ewigen Evangeliums und soziales Evangelium gehören untrennbar zusammen. Wir dürfen das eine weder das andere noch überbewerten. Es muss eine Ausgewogenheit vorhanden sein, genauso wie die Frucht nicht die Erlösung, sondern das Ergebnis der Erlösung ist. Da das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann denn dann selig werden? Wenn der Heilige Geist jetzt an dir wirkt und dich drängt, eine Entscheidung zu treffen, dann triff sie. Es gibt keine Grenzen, was Gott mit dir tun kann. Was geht dir jetzt durch den Kopf? Ich habe diese Frage dreimal gestellt und dreimal mit der Endung, warte einfach ab. Und ich möchte diese Frage ein viertes Mal stellen. Was geht dir jetzt durch den Kopf und durch dein Herz? Warte jetzt nicht mehr ab, sondern triff eine Entscheidung für Jesus. Und wenn diese Entscheidung vielleicht 10, 20, 50 Jahre her ist und du Jesus vielleicht ein wenig aus den Augen verloren hast oder auf dem Weg zu ihm bist oder du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, was hält dich davon ab? Was hält dich davon ab, Jesus die Hand zu geben? Triff eine Entscheidung, nicht erst, wenn du nach Hause gehst. Ich sage es jedes Mal, triff die Entscheidung, bevor du durch diese Tür gehst. Jesus fragt dich jetzt, was ist deine Einstellung zu mir? Was ist die Motivation im Moment, jetzt, wo du hier sitzt? Möchtest du ein Leben mit Jesus heute beginnen? Möchtest du dein Leben mit Jesus auf dieser Erde beenden? Möchtest du das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen? Dann tu es jetzt. Und ich weiß, dass wir als kühle Deutsche Probleme mit Aufrufen haben. Wenn der Geist Gottes an dir wirkt, dann komm noch hier nach vorne. Komm zu mir. Und wir werden gemeinsam diesen Weg miteinander gehen. Was hält dich davon ab? Triff eine Entscheidung. Jesus wartet auf dich. Lass es geschehen. Lieber Heiland, Du kennst uns und du weißt, wo wir stehen und sitzen. Und du erlebst auch, dass wir oft nicht den Mut haben, ein Bekenntnis für dich abzugeben. Vielleicht sind wir es nicht gewohnt, diesen Weg zu gehen, weil die Amerikaner das oft machen. Vielleicht sind wir schon geschädigt davon. Aber du weißt, wie jeder jetzt empfindet und was durch den Kopf und durchs Herz geht. Du siehst es und wir wollen dich bitten, dass du uns so annimmst, so wie wir sind, so wie wir vor dir stehen. Du wirst uns diesen Weg bis zum Ende führen. Danke, Herr, dass du uns vergibst, dass du uns deine Gerechtigkeit schenkst, dass wir alles das, was uns belastet, vor deine Füße legen dürfen und du es annimmst. Danke für die Wunder, die du tun wirst an unserem Herz und dass wir Wunder erleben in unserem persönlichen, täglichen Leben, dass du ein lebendiger Gott bist, der alles daran gesetzt hat, uns mit sich zu nehmen. So hab Dank, dass du die Gebete auch erhörst, die jetzt im Herzen gesprochen werden. Und wir sind gespannt, Herr. Ich bin gespannt auf das nächste Mal, welche Erfahrungen wir mit dir gemacht haben, die uns zeigen, dass wir Kinder Gottes sind. Entlasse uns mit deinem Segen und hab Dank, dass du unsere Gebete wirklich nach deinem Willen erhörst. Und wir loben und preisen dich im Namen Jesu. Amen.